Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die Beiträge, für die Anbetung, Philipp, für die spontane Kindergeschichte. Ja, das heutige Thema lautet: Gott lässt zu, was er hasst, um das zu vollbringen, was er liebt. Kennt von euch jemand diese Frau? Ja, jemand kennt die. Als ich mich vorbereitete, sagte meine Frau: Ach, die kenne ich doch. Ich habe ihr Buch gelesen. Ich kannte sie bis dahin nicht. Joni Erickson ist Autorin von 35 Büchern, darunter auch ihre Autobiografie Johnny, von der in 40 Sprachen über 3 Millionen Exemplare verkauft wurden. Ihre Hauptthemen sind Umgang mit Leid und Behinderung, Lebensrecht für behinderte Menschen, Euthanasie und christliche Andachten. Sie hat 1979 Johnny and Friends gegründet, ein International Disability Center heißt das. Das ist ein christliches Hilfswerk für behinderte Menschen. Dieses Hilfswerk strahlt täglich Radiosendungen aus, bietet Ferien für Behinderte und ihre Familien, sammelt und restauriert alte Rollstühle für die Dritte Welt und unterrichtet christliche Gemeinden im Umgang mit behinderten Menschen. Sie hat auch eine beratende Funktion bei der Lausanner Komitee für Weltevangelisation für den Bereich Behindertenarbeit. Und für ihre Arbeiten wurde sie mit 4 Ehrendoktoraten ausgezeichnet. Und auch als Autorin dieser christlichen Bücher, die sie geschrieben hat, wurde sie ebenfalls ausgezeichnet. Am 30. Juli 1967 zog sie sich im Alter von nur 17 Jahren bei einem Badeunfall in der Chesapeake Bay in den USA einen Halswirbelbruch zu. Und seitdem ist sie querschnittsgelähmt, ohne Aussicht auf Heilung. Dank intensivstem Training kann Johnny ihre Arme bis zu einem gewissen Grad heben und senken, aber ihre Handgelenke und Finger kann sie nicht bewegen. Trotzdem ist sie Künstlerin. Dabei führt sie den Pinsel mit dem Mund. Johnny signiert ihre Zeichnungen mit PTL, was die Abkürzung für Praise the Lord, also gepriesen sei der Herr, und da sie einen starken Glauben besitzt. Und auf die Frage, was ihre Motivation für die weltweiten Vorträge ist, gab sie in einem Interview mit Daniela Wagner, das ist Steffis Mama, folgende Antwort: Ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Autobiografie Johnny einmal in 57 Sprachen übersetzt werden würde. Dieses Buch öffnete mir viele Türen. Ich wurde in zahlreiche Länder eingeladen, um meine Geschichte zu erzählen. Zuerst zögerte ich, doch dann erkannte ich, dass es Gott war, der mir diesen Auftrag gegeben hatte. Er schenkte mir größere Möglichkeiten und wollte, dass ich diese Gelegenheiten wahrnahm, um den Menschen von seiner Liebe, die ich erfahren durfte, zu erzählen. Ja, eine sehr bewegende Geschichte, nicht wahr? Im zweiten Buch Samuel finden wir auch eine wahre und bewegende Geschichte, Es geht um Mephibosheth. Über den hört man eigentlich relativ selten etwas. Dabei ist es eine sehr, wie gesagt, eine sehr bewegende Geschichte in der Heiligen Schrift. Mephibosheth ist der Sohn von Jonathan, Davids allerengstem und geliebten Freund aus Jugendzeiten. Hier ein Bild aus der Kinderbibel. Lass uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen aus 2. Samuel 9, Verse 1 bis 13. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. An Sauls Königshof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er? Wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machir, einem Sohn von Amiel in Lodabar. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du bist also Mephibosheth, sagte der König. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund. Und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth vor den König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. David rief Ziba, den Diener von Saul, wieder zu sich und erklärte ihm, ich habe den ganzen Besitz von Saul und seiner Familie seinem Enkel Mephibosheth vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst aber, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König, ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephibosheths Diener. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Nachdem David seine Königsherrschaft über ganz Israel ausgebreitet hatte, es war natürlich der gleiche David, von dem wir gerade in der Kindergeschichte gehört haben. Als nächstes findet diese Geschichte von Mephibosheth Erwähnung. Diese Geschichte zeigt uns auf eine wunderbare Weise Gottes Treue, Gnade und Barmherzigkeit. Mephibosheth lebte wie ein Bettler in dem heruntergekommenen Ort Lodabar. Dabei hätte er schon längst als Sohn Jonathans am Tisch des Königs sitzen können. Doch auch dann als David ihn zu sich holen lässt, zu sich rufen lässt, kommt er nicht auf die Idee, dass ihm Besseres zusteht. Er vergleicht sich mit einem toten Hund. Mephibosheth, sein Vater, der Jonathan, und David, sie hatten die engste Freundschaft, die man sich auf der Erde vorstellen kann. Darüber lesen wir in 1. Samuel 18, 3 bis 4. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. David erwiderte diese Freundschaft in 1. Samuel 20, Verse 41 bis 42. Er warf sich vor Jonathan zu Boden und verbeugte sich dreimal. Sie küssten sich zum Abschied und beiden kamen die Tränen. Noch während David heftig weinte, sagte Jonathan: Geh in Frieden, David. Vergiss nie, was wir einander im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeuge. Nach diesem Abschied wurden Jonathan und Saul im Kampf gegen die Philister getötet. Und David bekommt viele Jahre später diese Gelegenheit, sein Versprechen gegenüber Jonathan einzulösen. Hätte Mephibosheth es nicht schon viel, viel früher haben können? Diese Stadt Lodabar, sie befindet sich ca. 16 Kilometer südlich von See Genezareth, war die Stadt der Ausgestoßenen. Lodabar hat verschiedene negative Bedeutungen. Zum Beispiel Mangel haben oder ohne Wort. Wusste denn Mephibosheth nichts von der engen Freundschaft seines Vaters zu David? Wie konnte er so heruntergekommen leben? Keiner seiner Nachbarn in dieser Stadt war wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass es sich hier um jemanden handelt, ja, der eigentlich am Tisch des Königs sitzen sollte. Wisst ihr, woran mich diese Geschichte erinnert? Es hat mich ja an den Sündenfall im Paradies erinnert, an den hilflosen und sündigen Zustand, in den die Menschen da gebracht wurden oder sie sich selber gebracht haben. Wie war das im Paradies, als Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen hatten? Was taten sie anschließend? Sie bedeckten sich ziemlich hilflos mit Blättern und versteckten sich. Sie konnten unmöglich so vor Gott treten. Und was machte Gott? Ja, er ging auf die Suche nach ihnen. Natürlich wusste der Herr, wo sie sich versteckt hatten. Aber Gott wollte, dass die Menschen es wissen, dass Gott auf der Suche nach ihnen war. Und da passte dieses Lied von der ausgestreckten Hand von Roberto gerade. Gott streckt seine Hand aus, obwohl die Menschen immer noch im Versteck sind. Die Geschichte von Mephibosheth erzählt uns auf wunderbare Weise das Evangelium, diese frohe Botschaft, Mephibosheth ist ein Bild auf den sündigen Menschen und auf den Zustand, in dem er sich befindet. Er konnte sich selber nicht helfen. Mephibosheth war nämlich seit seinem 5. Lebensjahr, wie wir vorhin gelesen haben, an beiden Füßen gelähmt. Und darüber lesen wir im 4. Kapitel, wie es dazu gekommen ist. 2. Samuel 4, Vers 4. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er 5 Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesreel. Da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephibosheth. Ja, der Sünder kann sich nicht selbst helfen und aus seinem sündigen und verlorenen Zustand sich befreien. Gott muss ihm daraus helfen. Und David erweist Mephibosheth diese Barmherzigkeit nicht um seiner selbst willen, sondern um seines Freundes Jonathan willen. Der Name Mephibosheth bedeutet Verbreiter der Schande. Eine ziemlich harte Bezeichnung, nicht wahr? Ist euch aufgefallen, was er in der Gegenwart des Königs sagt? Womit habe ich deine Barmherzigkeit oder Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. Er bekennt seine Hilflosigkeit, er bekennt seinen Zustand. Ja, sein körperlicher Zustand und sein Wohnort waren seine Identität geworden. Und vielen Dank, Philipp, für das Beispiel mit der Maske. Die Maske nimmt uns ein Stück unserer Identität, aber gibt uns gleichzeitig auch eine andere Identität. Und das ist Mephibosheth zum Problem geworden, viel mehr als seine körperliche Behinderung. Seine innere Einstellung wurde sichtbar durch seinen Aufenthaltsort. Und als er aus Davids Mund hört, welche Barmherzigkeit ihm zugesprochen wird, bekennt er endlich seine eigene Schande und seine Unvollkommenheit. König David, der Mann, von dem Gott selbst gesagt hat, er ist ein Mann nach meinem Herzen, offenbart hier die Liebe, Treue und Barmherzigkeit Gottes auf eine besondere Weise. Mephibosheth wird aus seiner niedrigen Stellung der Schande erhoben, um einen Platz an der Tafel des Königs einzunehmen. Und zwar wie einer seiner Königssöhne, Davids Königssöhne. Und ihm wurde auch sofort das Erbe seines Großvaters Saul zugesprochen. Wir haben gelesen, ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Hat diese Barmherzigkeit, die Mephibosheth erfährt, etwas mit ihm selbst zu tun? Nein, es hatte nur etwas mit seinem Vater Jonathan zu tun. Es ist dieselbe Freundlichkeit Gottes, wie wir sie im Evangelium seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, wiederfinden. Wie sie im Evangelium offenbart wird. Gott erweist uns seine große Barmherzigkeit nicht um unser selbst willen, sondern um Jesu Christi willen. Dazu lese ich uns ein Abschnitt aus Titus 3, Verse 4 bis 6. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Gottes Liebe und Barmherzigkeit hat etwas mit seinem Sohn zu tun. Denn obwohl Jesus Christus Gott ist, ist er Mensch geworden, um unsere Schande und unsere Unvollkommenheit auf sich zu nehmen. Und zur Zeit der Römer gab es für einen Menschen keine tiefere Erniedrigung und größere Schande, als an einem Kreuz zu sterben. Und der Prophet Jesaja beschreibt dieses Ausmaß der Schande und Unvollkommenheit prophetisch im Buch Jesaja 53, Verse 3 bis 6. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Jesus hat uns mit seinem teuren Blut erkauft und befreit. Und deshalb dürfen wir uns wie Königskinder fühlen und mutig und zuversichtlich, ja, mit unseren Bitten zu unserem Vater kommen, zu unserem Vater im Himmel. Und viele Christen leben heute zum Teil wie Mephibosheth. Sie kennen ihre Rechte als Königskinder nicht oder haben sie vielleicht vergessen. Zu schnell lassen wir uns durch die Sorgen und Plagen der Welt niederdrücken. Doch Jesus möchte, dass wir fröhlich durchs Leben gehen und unseren Blick auf ihn richten und auf die Ewigkeit. Und da passte dieses Lied Happy Day so sehr gut auch hinein heute. Ich staune auch, wie Gott heute das Programm erstellt. Ja, die geistliche Frucht der Freude steht in Galater 5,22 bereits an zweiter Stelle, direkt nach der Liebe. Kein Vater möchte, dass seine Kinder heruntergekommen leben, nicht wahr? Interessant, wie Mephibosheth seine Nachbarn geschaut haben, als sie erfuhren, wohin er auf einmal umgezogen war. Von Lodabar nach Jerusalem und dann noch an den Hof des Königs. Das ist ähnlich oder besser als von Duisburg-Marxloh, diesem Problemviertel, ins Weiße Haus zu ziehen, oder? Es muss eine Überraschung gewesen sein. Und ich habe Raphael am Mittwoch diese Woche vom Bahnhof abgeholt. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Verhältnisse am Bahnhof bei uns sind, so wie in Duisburg-Marxloh. Aber er hatte mich nicht erwartet, freute sich, umarmte mich und rief: Daddy, was machst du denn hier? Ja, wir Menschen, wir lieben Überraschungen, nicht wahr? Und lieber Zuhörer oder Zuschauer, falls du noch nie etwas von dem Evangelium gehört hast, aber dich fragst, was dieses unvollkommene Leben hier auf der Erde eigentlich soll, dann sei überrascht. Denn du kannst dich heute, noch heute kannst du dich an den Tisch, an den reichgedeckten Tisch des Königs, des Vaters im Himmel setzen. Und dieser Vers, Johannes 3,16, der ja vielleicht hier rein da raus geht, weil man ihn so oft zitiert, das ist ja gerade das Evangelium. Da wird ja gerade die Barmherzigkeit des Vaters deutlich. Und hoffentlich geht es da rein und bleibt da drin. Johnny Erickson spricht im Interview weiter. Also entschied ich mich, nach Übersee zu reisen, um meine Erfahrungen weiterzusagen. Gott lässt zu, was er hasst, um das zu vollbringen, was er liebt. Es ist eine Botschaft, mit der sich jeder identifizieren kann. Jedem von uns begegnen schwierige Dinge. Aber Gott lässt Bedrängnis und Mühsal zu, um etwas Wunderschönes in uns zu vollbringen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Obwohl mein Kampf gegen den Krebs im dritten Stadium 5 Jahre zurückliegt, muss ich dennoch regelmäßig Tests und Scans durchführen lassen. Auch habe ich täglich mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. All dies zusätzlich zum Älterwerden und der Querschnittslähmung macht das tägliche Aufstehen zu einer echten Challenge. Nach fast 50 Jahren als Querschnittsgelähmte gibt es immer noch Tage, an denen ich denke, ich kann nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht. Immer wenn ich denke, ich hätte bereits genug Leiden erlebt, erinnert mich der Heilige Geist an Jesus Christus. Niemand von uns wird je so leiden müssen wie unser Herr. Oft denke ich an ihn, wie er am Kreuz gedient hat. Er ermutigte den Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wurde, legte Johannes seine Mutter ans Herz und vergab den Menschen, die sein Leiden verursacht hatten. Dies alles tat er von seinem Totenbett aus. Bin ich denn über meinem Meister? Ich denke nicht. Ich darf darauf vertrauen, dass er mir das Kreuz gibt, welches ich mit seiner Hilfe tragen kann. Es ist ein Kreuz, das kein Gramm zu viel wiegt oder auch nur einen Zentimeter zu lang ist. Es gibt mehr als 1 Milliarde Menschen mit einer Behinderung. 80% leben in Entwicklungsländern und kämpfen gegen die Hoffnungslosigkeit. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass das Leiden, mit dem diese Leute konfrontiert sind, nur ein Vorbote des noch viel größeren Leidens einer Ewigkeit ohne Christus ist. Deshalb möchte ich jedes Quäntchen Kraft aus meinem querschnittgelähmten Körper herauspressen und alles dafür tun, diese Leute mit praktischer Hilfe und Gottes Hoffnung zu erreichen. Ja, genau wie König David seine Diener sandte, um Mephibosheth abzuholen, sendet Gott der Vater heute seinen Geist, seinen Heiligen Geist und ruft dich, falls du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, falls du diesen Happy Day noch nicht erlebt hast in deinem Leben. Du bist eingeladen, um an den Tisch des Königs zu kommen und mit ihm jeden Tag zu speisen. Amen.